So, läuft bereits. Wir fangen mit dem Feedback an, oder?
Wir fangen mit dem Feedback an. Zu jedem Jahreswechsel gehört ja auch ein Kongress. Den gibt es jetzt seit einiger Zeit wieder, nachdem Corona offiziell vorbei ist und definitiv nicht mehr wiederkommt. Und auf dem 38C3 hat uns durch die Chaospost ein Gruß erreicht, in Form einer Postkarte. Viele Grüße vom Kongress mit diversen interessanten Motiven hier auf der Bildseite. Auf der Textseite lesen wir dann das Folgende. Hallo, ich habe gehört, ihr mögt Postkartengrüße. Das ist richtig. Schönen Gruß vom Kongress, auch an Timeless. Das nehmen wir gerne zur Kenntnis. Ich kenne dich vom Schlüsseltechnologie-Podcast und Penta-Radio. Beides super Podcasts. Jörg. Vielen Dank für diese Postkarte.
Sehr gut.
Wenn ihr uns ebenfalls eine Postkarte schreiben wollt, fühle ich mich verpflichtet, mal darauf hinzuweisen. Wir haben ein Postfach, beziehungsweise ich habe ein Postfach, das auch verwendet werden kann für klassische papiergebundene, pappgebundene Nachrichten, die an uns geschickt werden können. Dieses Postfach steht auf der Webseite. Wenn ihr also der Domain folgt, schlüsseltechnologie-podcast.de, ist egal, ob mit Ü oder mit UE, es geht beides. Und dann gibt es unten rechts einen Link Impressum. Wenn man dem folgt, steht dort das Postfach. Das Postfach lautet Stefan Majewski, Postfach 500109 in 01031 Dresden, Germany. Und wenn ihr uns da grüßt, werden wir euch auf diesem Wege zurückgrüßen, sobald ich dran denke, das Postfach zu lernen. Ich versuche es so einmal im Monat zu machen.
Was ich jetzt noch gar nicht gefragt hatte, wie hast du die Postkarte erhalten? Haben die dich einfach im Telefonbuch gesucht und dich angerufen, oder?
Naja, also hier steht als Empfänger steht drauf Cyril, Klammer auf, 5169, Fragezeichen, Klammer zu. Und in der Tat, das ist meine Decknummer. Ich habe dann also einen Anruf bekommen, mit der Bitte um eine Standortspezifikation und die habe ich dann gegeben und kurz darauf kam dann ein freundlicher Chaos-Postbote bei mir vorbei und hat diese Karte überreicht.
Sehr gut,
Das ist
wunderbar.
übrigens für jeden, der mal irgendwann das Glück hat, auf dem Kongress sich rumtreiben zu können, ist das durchaus eine Empfehlung, wenn man neu ist, noch nicht alles gesehen hat und vielleicht mal die Gelegenheit haben möchte, ein bisschen rumzukommen, kann man einfach zur Chaospost gehen und sagen, gib mir einfach mal zwei, drei Karten zum Zustellen mit und dann hat man den Tag schon so ein bisschen gefüllt. Und wenn eventuell auch eine Telefonnummer dabei steht, muss man auch keine Sorge haben. Es gibt sehr viele Leute auf diesem Gelände, die ein Telefon haben und das gerne kurz ausleihen.
Genau. Ich muss natürlich noch vom Kongress, auch wenn er es wahrscheinlich nie zu hören bekommt, den T-Mobile-Mann grüßen, weil der immer gerne Tee vorbeibringt.
Genau, man muss dazu sagen, T-Mobile schreibt sich nicht so, wie man das vielleicht denkt.
Ja, es ist jedenfalls ein Spitzendienst und es ist ganz wunderbar. Ja, gut, dann wäre das erledigt. Sollen wir mit der Folge
Genau.
weitermachen?
Nee, 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 wir haben noch ein zweites Feedback.
Was? Okay.
Ja, tatsächlich, ich habe heute von einem Kollegen auf Arbeit Feedback bekommen zu unserer neuesten Folge, Folge 66. Denn er ist gerade selber damit beschäftigt, einen Desktop-PC zusammenzubauen. Er ist jetzt gerade in der Phase, wo er darauf wartet, dass die Komponenten per Post zugestellt werden. Und hatte dementsprechend einige sachdienliche Hinweise zu geben. Das erste ist ein Nachtrag oder ein Addendum zu dem, was wir ja beschrieben haben. Ich hatte auf einige Foren verwiesen, wo man ja quasi Kaufberatungen machen kann und sich, wenn man schon bestimmte Vorstellungen hat, was für Komponenten man so in seinen PC reinbauen möchte, das prüfen lassen kann und das Sinn ergibt und sowas. Und ich hatte auf englischsprachige Ressourcen verwiesen, basierend auf dem, was ich halt kenne. Und mein Kollege hat mir noch eine deutschsprachige Ressource dafür empfohlen, und zwar ein Forum namens World of Players. Das ist hier in unseren Shownotes verlinkt.
Klingt
Dort
sehr
insbesondere,
deutschsprachig.
naja, das ist, guck mal, .de ist
Ah,
dahinter, das ist
okay.
ganz eindeutig.
Okay, ja.
Und das ist halt ein klassisches Forum, so wie man es aus den 2000er Jahren noch kennt. Und dort gibt es dann auch insbesondere eine Sektion PC-Hardware und dann darunter eine Untersektion Kaufberatung, die genau das ist, worum es halt da geht. Und das ist jetzt vielleicht nicht so ein großes Forum wie Build-a-PC, was ich referenziert hatte, aber trotzdem, da sind halt doch immer noch wie einige, eine Handvoll Beiträge pro Woche, also da ist schon Aktivität. Das ist jetzt nicht komplett verwaist. Außerdem wurde mir ein Errata an die Hand gegeben, dass ich 80 plus falsch erklärt hatte. Ich hatte gesagt, bei 80 plus handelt es sich um eine Effizienzspezifikation, dass Netzteile eine bestimmte Effizienz erreichen, wenn sie mehr als 80% Auslastung haben. Oder dass das der Punkt sei, wo gemessen würde. Das ist falsch. Bei 80 plus geht es darum, dass wenn man an das Netzteil eine Last anlegt von 20, 50 und 100% der angegebenen Maximallast, dass dann bei all drei Messpunkten einen Wirkungsgrad von über 80% erreicht wird. Und wie hoch man dann über 80% liegt, gibt dann die genaue Wertung ab. Also ob es dann Bronze, Silber, Gold, was auch immer, Platinum, Titan oder so weiter ist.
Aha, okay. Dann hast du einfach die 80% falsch interpretiert. Okay.
Naja, es sind 80% im Spiel, aber zu einem anderen Punkt der Logik.
Ja, okay. Na gut.
Also das sei damit richtig gestellt und ich habe hier auch nochmal verlinkt den Wikipedia-Artikel, den ich einfach vorher hätte lesen sollen, anstatt das nur aus dem Gedächtnis zu machen. Wie es halt immer so ist.
Okay.
Wir sind immer klüger, wenn wir Wikipedia vorlesen.
Das ist unsere Aufgabe, definitiv.
Genau. Wir kuratieren Wikipedia-Artikel. Das ist im Prinzip, was hier passiert.
Ja.
Dann geht's jetzt los.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Inice, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Inice an unsere Zuhörerinnen. Das ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und es ist die Episode Nummer 67.
Unfassbar. Ja, wir haben ja jetzt die letzten zwei Folgen einen PC zusammengebaut. Also jeder hat natürlich sicherlich am Hörgerät zu Hause mitgemacht. Hörgerät.
Oh ja, am Hörgerät, genau.
Das war was anderes. Und schon entgleist die Folge. Wir hatten vor der Beginn der Sendung darüber geredet, dass jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade durch die Nachrichten gegangen sind, diese KIs, die Podcasts generieren können. So, man gibt einen Text ein und dann macht so eine 10-Minuten-Podcast-Folge draus. Und ich hatte auch so referenziert, also so ein Blödsinn würde sich die KI auf jeden Fall nicht ausdenken. Das ist jetzt quasi euer Beweis, dass das hier alles noch echt und handgedengelt ist.
Aha, du wusstest vielleicht, dass sie glaubten, es sei ein Beweis.
Genau. Also jeder, der hier die letzten zwei Folgen gehört hat am Gerät, der hat jetzt natürlich auch seinen eigenen PC zusammengebaut und steht jetzt da mit ganz vielen Schachteln, wo vorher Komponenten drin waren, hat jetzt diesen PC vor sich und was fängt man jetzt damit an? Auf dem läuft ja noch gar keine Software drauf. Also der geht vielleicht an und man kommt vielleicht in das BIOS irgendwie rein oder Firmware.
BIOS ist ja auch
und so weiter.
Software.
Ja, gut, das ist Firmware, ne? Die ist ja schon im Geräte selber drinne. Also da kann man ja die ganze Diskussion aufmachen, was das angeht. Aber irgendwann wird das Ding dann einfach aufhören, Dinge zu tun, sagen, sowas wie No Operating System Found, kein Betriebssystem gefunden. Und was ist denn hier los? Die Festplatten sind alle irgendwie einigermaßen leer. Es geht hier nicht weiter. Also man muss irgendwie was installieren. Und wir haben ja jetzt besprochen in den beiden Folgen zum Selbstprophezei, also insbesondere in der Folge 65, dass es hier quasi um eine Art Selbstermächtigung geht, selbst zu lernen, sich mit dieser Technik auseinanderzusetzen, die da tatsächlich die ganzen Rechnungen treiben kann. Und diese Auseinandersetzung schließt sich dann natürlich auch logisch an darin, auch ein eigenes Betriebssystem zu wählen. Und wenn man sich eben nicht den großen Konzernen an den Hals schmeißen möchte, eben Microsoft mit Windows oder Apple mit macOS, dann ist ja die wesentliche Wahl, eine von vielen, aber die wesentliche Wahl, die Leute so kennen, Linux. Darum soll es heute gehen, wie man vielleicht, wenn man mit Linux noch nichts zu tun hatte, wie man da den Einstieg finden kann, wie das funktioniert, warum man das vielleicht machen möchte oder vielleicht warum auch nicht. Das wird heute das Thema sein. Das hat auch einen konkreten Bezug zu Dingen, die in einem anderen Podcast passiert sind.
Dinge, die geschehen sind. Ja, das stimmt allerdings.
Last time on Podcasting.
Ja, ich kann das mal kurz erzählen. Nee, ich muss anders anfangen. Ich höre seit einigen Jahren den Games-Podcast zu finden auf gamespodcast.de, der angefangen hat damals mit den freien Folgen als Auf ein Bier. Das Projekt hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt und da gibt es jemanden, den Sebastian Stange, der dort auch so ein bisschen Hardware-Themen unter anderem verhandelt. Und der hat mal irgendwie in einer Bäcker-Folge den Wunsch geäußert oder das Ansinnen vielleicht eher geäußert, dass er eventuell auf Linux wechseln möchte, weil ihm Windows nicht mehr so recht taugt. Und wir haben dann zusammen mit dem Sebastian eine Folge darüber aufgenommen. Und ich habe mich so ein bisschen wegtragen lassen, weil ich diese Aufnahme zum Anlass genommen habe, einfach mal Distributionen auszutesten. Und es ist ein wenig entgleist, also mir ist das durchaus entglitten, weil das... Naja, es ist einfach insofern ausgeartet, dass wir einfach sehr, sehr viele Linux-Distributionen gedroppt haben, wodurch Man konnte hinterher im Forum sehen, dass das einige Personen dann doch erheblich verwirrt hat. Ich hoffe, dass das diesmal nicht wieder so geschieht.
Ich gebe mal zur Erklärung, weil du gerade gesagt hast, Bäckerfolge. Das hat jetzt nichts mit Backwaren zu tun, sondern dass der Games-Podcast als solches ist ja eine Unternehmung tatsächlich. Wir machen das ja hier nur so aus Jux und Dollerei nebenher als Hobby. Die Macher vom Games-Podcast unter anderem, da hält der Stange, machen das tatsächlich beruflich. Dementsprechend gibt es dort ein gewisses Kontingent von Folgen, die einfach so veröffentlicht werden, die frei im Internet stehen, um damit neue Leute den entdecken können. Und eben diese Folge, die du gerade beschrieben hast, ist eine von den Backer-Folgen. Also die gibt es für Backer, Leute, die das Projekt finanziell unterstützen, wie du eben einer bist. Und ich meine, gut, mir wurde jetzt diese eine Folge aus Gut unterrichtet der Quelle zugespielt, weil ich ja hier ein gewisses Eigeninteresse dran hatte, nur mal zu hören, was ich da so alles von mir gegeben habe. Ansonsten hänge ich da auch noch nicht tiefer drinne. Ich habe eher das Problem, dass ich viel zu viele Podcasts habe, die ich sowieso schon hören muss. Und mein Beruf ist halt nicht so zugänglich dafür, nebenher Podcasts zu hören. Da machen sich Berufe, wo man so physische Tätigkeiten hat wie deiner, doch eher besser dafür.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch so schlimm. Du schlägst ja dann immer all meine Empfehlungen aus. Ich habe schon so viele.
Ja, nee, du, ich war jetzt... Vor einer Woche vor dieser Aufzeichnung war ich mal auf einer längeren Zugfahrt wieder. Ich war im Ausland, im immer noch europäischen Ausland. Und das hat auch zur Folge gehabt, dass ich durch diese lange Reisezeit endlich mal meine Podcast-Schlange wieder abarbeiten konnte. Ich habe jetzt zurzeit nur noch 6 in der Schlange stehen. Es waren irgendwie 20 oder so. Und das ist natürlich, glaube ich, andere Größenordnung, als was du da abarbeiten kannst.
Ja, das stimmt.
Aber das ist nicht der Punkt. Wie gesagt, wir hatten eine Folge gemacht über Linux als Alternative zu Windows und macOS. Wie gesagt, die hinter der Paywall. Und ich habe den Wunsch dann auch geäußert, das können wir eigentlich nochmal besser machen und das auch in die breite Öffentlichkeit geben und eine Ansprache wählen, die vielleicht mehr dem allgemeinen Publikum entspricht als nur dem Herrn Stange.
Und deswegen machen wir das auf unserem Kanal hier. Das ist eine sehr gute Idee.
Und ich meine, wir haben ja, wenn das dann hier rauskommt, ist dann diese Folge vom Games Podcast auch schon ein halbes Jahr raus. Also ich glaube, wir konkurrieren jetzt hier auch nicht um Hörer oder so. Ich glaube, wir nehmen den jetzt irgendwie da das Publikum weg. Im Gegenteil, wird es dann vielleicht zu dem Zeitpunkt auch schon mal irgendwann einen Nachtrag im Games Podcast geben, wie das dann da gelaufen ist, wenn der Herr Stange dann seine Linux-Reise unternommen hat. Genau. Aber grundsätzlich ist die Struktur so ein bisschen ähnlich, wie was wir dort im Games Podcast gemacht haben. Die erste Hälfte ist hier quasi, warum sollte man das wollen? Und dann die zweite Hälfte, wie geht man es tatsächlich an? Also ein bisschen eine Parallelstruktur zu, was wir schon beim Selbstbau-PC gerade hatten. Warum würde man Windows und macOS denn wie gerne loswerden wollen? Und ich glaube, irgendwie die Antwort darauf sehe ich jedes Mal, wenn ich mich mit insbesondere Windows zu tun habe. Ich hatte jetzt vor einiger Zeit, hatten meine Eltern ein neues Notebook gekauft und ich durfte dann da das Windows 11 einrichten. Und ich starte halt dieses System und mir wird mir graus und bange und so weiter. Die erste Sache natürlich so beim Installieren fällt mir so irgendwie auf, man muss sich da mit einem Microsoft-Account anmelden. Ich weiß dann natürlich den entsprechenden Trick, wie man es nicht machen muss. Wenn man in der Setup-Routine drin ist, kann man irgendwie Shift F8 drücken oder so und dann geht ein Terminal auf und dann kann man eingeben OOBE/bypass NRU. Dann wird der Bildschirm kurz wieder dunkel, die Setup-Routine startet neu, aber jetzt kann man plötzlich einen Benutzer-Account anlegen, der einfach nur lokal ist und kein Microsoft-Account, der mit der Cloud verdengelt ist. Das ist so eine Sache, die ich wusste. Und dann habe ich dann halt danach, bin ich losgegangen, es gibt auch so ein Tool irgendwie, irgendwas Cleaner. Das müsste ich vielleicht noch gucken, das könnte man eventuell noch verlinken. Wir haben es auf jeden Fall im Penta-Radio schon mal verlinkt, mit dem man so eine frische Windows-Installation erstmal aufräumen kann und den ganzen Müll rausschmeißen kann. Denn ich komme auf dieses System rauf und als erstes sehe ich in der Startmenüleiste Aktienkurse durchlaufen. Ich denke so, was soll das? Also außer halt natürlich, um irgendwelche Webdienste von Microsoft zu bewerben. Das soll es natürlich. Und man hat sofort eine Suche, man macht das Startmenü auf und sieht irgendwie Schlagzeilen von der Bild. Was soll das? Das ist ein Blödsinn. Und da sieht man halt, dass dieses Gerät von Microsoft nicht primär betrachtet wird als ein Gerät, mit dem man selber Arbeit erledigen kann oder irgendwie die eigenen Ziele verfolgen kann, sondern es ist primär eine Werbedistributionsplattform für Microsoft und eine Datensammelplattform. Und das ist eine Sache, die man bei Linux zum allergrößten Teil nicht hat, weil das ein System ist, was als freie Software, das hatten wir auch schon mal besprochen vor längerer Zeit, ich glaube in der Folge 43 war das, als wir über Urheberrecht allgemein gesprochen haben, das war Folge 40, da hatten wir das Thema freie Software schon mal mitbehandelt, als wir über die rechtliche Situation mit Programmcode so gesprochen hatten. Dadurch, dass es Open Source ist, wird das meistens oder zumindest zu einem Gutteil von Enthusiasten entwickelt und nicht von irgendwelchen amerikanischen IT-Großkonzernen. Und die haben grundsätzlich ein Interesse daran, dass die Software halt für sie selber funktioniert Und das heißt halt auch zum Beispiel irgendwie nicht nervtötend sein. Man macht halt so ein Linux-System an und man hat erstmal für gewöhnlich vom Start weg erstmal keine Werbung. Man hat minimale Mengen an Tracking, vielleicht gar kein Tracking, je nachdem, wie man sich da entscheidet, was man für Software auswählt. Man hat keine nervtötenden Virenscanner, die einem ständig noch das nächste Sicherheitsabo verkaufen wollen, weil ansonsten die raubmordschatzenden Wegelagerer, die Internet durch die Gegend ziehen, einen sofort alles abnehmen. Man hat keine derartigen Abzockereien, weil einem ständig im App Store noch irgendein Abo verkauft werden soll. Das ist eine Sache, die ich hier auch an meinem privaten Linux-System sehr schätze. Und ja, man ist eben nicht dieser Entschädification ausgesetzt. Ich weiß ja nicht, ob wir den Begriff hier schon mal eingeführt hatten in diesem Podcast, den Begriff Entschädification, der jetzt es ist sicherlich mal zur Sprache gekommen. Ja. Ne? In den letzten 2 Jahren hat sich das jetzt entwickelt. Das ist so eine, im Prinzip eine Analyse, die Cory Doctorow gemacht hat. Den habe ich im Penta-Radio auch schon mehrmals zitiert, weil er schon ganze Sendungen zu seinen Essays gemacht. Und der hat analysiert, dass diese ganzen großen IT-Plattformen so einem gemeinsamen Muster folgen, wo der erste Schritt der Entwicklung ist, dass man den Nutzern alles recht macht, damit die Nutzer kommen und dann am Ende alle da sind. Dann als nächstes macht man den Firmen, die auf dieser Plattform unterkommen, alles recht. Man sagt, hier sind eure Nutzer, hier könnt ihr die erreichen. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie die Suchmaschine Google ist, man macht es erst den Nutzern richtig toll, dass die alle die Sachen finden, die sie finden wollen im Netz mit der Suchmaschine. Dann als nächstes geht man zu den Werbetreibenden und sagt, hier ist euer Publikum, was freiwillig ihre ganzen Daten hergegeben hat, was sie interessiert. Und die könnt ihr jetzt ansprechen und könnt hier eure Werbung schalten und da werdet ihr ganz tolle Erfolge mit euren Marketingkampagnen machen. Und dann im dritten Schritt, sobald man die dann auch in der eigenen Plattform festgezurrt hat und sie keine andere Option mehr haben, wo sie noch in ihrem Publikum finden können, dann quetscht man aus beiden Seiten so viel Geld, wie es nur irgendwie geht, raus, weil das halt der kapitalistische Antrieb ist. Das ist dann diese Phase, die eben als Entschädification bezeichnet ist. Und ja, wenn ich mir so angucke, wie insbesondere Microsoft-Betriebssysteme heutzutage aussehen, ist das halt völlig eindeutig, dass man jetzt gerade in der Geld-rausquetschen-Phase ist.
Ich dachte, die Entschädification beschreibt im Wesentlichen diesen gesamten Schweinezyklus. Aber okay, ich habe das Essay selber nie gelesen. Okay.
Ich meine, wir können eigentlich auch das nochmal verlinken. Ich werde hier mal ein paar Notizen reinmachen. Ich denke, ich werde einfach mal hier das entsprechende Essay von Cory Doctorow verlinken für die Leute, die sich für diese Geschichte weiter interessieren. Aber das ist ja auch nur eine Sache am Rande. Ich glaube, für die politische Agitation verweise ich dann eher auf das Penta-Radio. Und hier soll es ja eher praktisch bleiben. Aber wenn man sich als Zuhörer jetzt in dieser Beschreibung wiederfindet, dass man so denkt, irgendwie früher war Windows mal besser und man wünscht sich mir zurück ein System, was im Wesentlichen erstmal für einen arbeitet oder ja, was zumindest nicht dermaßen aktiv gegen einen arbeitet, dann ist vielleicht Linux eine Alternative. Eine andere Sache, die ich auf der Pro-Liste habe, ist Langlebigkeit. Und ich verweise hier wiederum auf den PC, der direkt vor mir steht, mit dem wir hier gerade aufzeichnen. Dieses Gerät habe ich 2015 gebaut. Und ich habe 2015 einmal ein Betriebssystem installiert, nämlich eine Variante von Linux natürlich. Und diese Installation läuft jetzt hier seit 9 Jahren durch. Und ich weiß, gut, Windows ist an und für sich auch etwas besser geworden, dass es nicht mehr so schlimm zumüllt wie früher. Also ich weiß, als ich früher noch Windows XP hatte in den 2000er Jahren, da war es halt so Tradition, dass man alle 1-2 Jahre das System neu installiert hat, weil es sich von alleine irgendwie zugeranzt und zugemüllt hat. Vielleicht war das auch damals meiner persönlichen vergleichsweise Inkompetenz geschuldet, dass ich das halt so zumüllen habe lassen. Aber das war so eine Routine, was auch so im Freundeskreis immer so zu hören war. Ach, du machst auch mal wieder ein komplettes neues Setup. Ja, ich habe mir das ganze Wochenende jetzt freigenommen. Ich habe auch Freitag, habe ich auch noch frei, dann werde ich das hier alles durchziehen. Und dann hat man dann halt irgendwie das generalstabsmäßig geplant und halt alle 30 verschiedenen Softwares bereitgelegt, die man installieren muss und so weiter und so fort. ist eine Sache, die ich mit diesem Gerät hier nicht gemacht habe. Im Prinzip ist es halt wirklich, ich installiere einmal, wenn ich das System hochbringe, installiere ich das drauf und dann bleibt es halt hier. Was ja auch insbesondere interessant ist, gerade bei meinem System, weil das ja so ein Schiff des Theseus ist, das hatten wir ja bereits besprochen in den vergangenen Folgen, dass hier keine oder fast keine der Komponenten, die drin stecken, noch eine Originalkomponente ist aus dem allerersten Selbstbau-PC, mit dem das hier angefangen hat auf diesem Schreibtisch. Und ja, in jedem Fall halt habe ich einfach die Festplatte ausgebaut, in das neue System rübergenommen und das Betriebssystem startet halt einfach gleich wieder. Es sind eventuell ein paar Treiber, die uminstalliert werden müssen und so weiter, wenn das irgendwie eine größere Änderung ist, wie für die Grafikkarte oder sowas. Aber ansonsten ist das alles gar kein Problem. Das ist also die Erzählung, wie es bei Linux relativ entspannt sein kann, wenn man sich einmal eingerichtet hat.
Ja, ich habe in letzter Zeit, also jetzt in Vorbereitung auf die Folge, so ein bisschen drüber nachgedacht, wie ich eigentlich zu Linux gekommen bin, was mich da dazu gebracht hat.
Ah, sehr gut.
Und ich bin da ehrlich gesagt, das ist nun auch schon wieder Jahre her, das war also Mal kurz im Kopf kratzen. 2012 bedeutet.
Ich wollte schon fragen, war da noch 1900 noch was? Aber
nee, so lange
so ist alt ist es noch, noch nicht.
Nicht, ja.
Also mein allererstes Linux war wie so eine Knoppix-CD im Jahr 2004.
Kannst du dich noch daran erinnern, wie es dazu kam?
2008. Oder? Das war tatsächlich, war ich bei so einer Computerbild mal dabei. Das war so der Zeitpunkt, wo ich für solche Medien noch zugänglich war. Das war ja auch, bevor ich Breitbandinternet hatte, da war das halt irgendwie eine nicht zu verachtende Methode, an Software zu kommen. So die CDs, die bei solchen Computerzeitschriften dabei waren. Und da war halt auch mal so eine Knoppix-CD dabei, und da hat man das mal ausprobiert.
Okay. Weil bei mir war es so, ich hatte, es ist ja auch schon mal hier so hier und da angeklungen, ich hatte ja mal eine Phase in meinem Leben, wo ich also mehrere Jahre keine eigenen technischen Geräte hatte. Also auch keinen Computer. Und das, nachdem das dann zu Ende war, habe ich mir tatsächlich einen neuen Rechner zusammengebaut und habe dann einfach drüber nachgedacht, was tue ich jetzt? Und ich bin mir gar nicht sicher, 2012, wo standen wir da mit Windows? Was war da so?
Das dürfte schon 7 gewesen sein. Ja. 2012 hatte ich meine erste Arbeitsstelle angetreten und mir wurde ein PC mit Windows 7 gegeben.
Windows-Version, Wikipedia. Da wird es sicher eine Liste geben. 2012 kam Windows 8 raus.
Ja gut, Windows 8 ist ja eins von den bekanntermaßen schlechten. Es gibt ja diese allgemeine Erzählung, dass die Windows-Versionen sich immer abwechseln zwischen gut und schlecht. Also nach der Zählung ist dann XP gut. Ich meine, das ist auch so ein bisschen ahistorisch, wenn man sich die allerersten Versionen von Windows XP erinnert. Aber XP gut, Vista schlecht, 7 gut, 8 schlecht, 10 gut, 11 schlecht. Und bezeichnenderweise will ja Microsoft keine weitere Windows-Version nach 11 machen. Vielleicht passt das auch genau ins Motiv rein.
Mhm. Okay, nee, also Windows 8 kann es noch nicht gewesen sein, weil das wurde dann später im Jahr veröffentlicht. Möglicherweise fiel das aber auch zeitlich ungefähr zusammen und ich habe diese ganzen Geschichten von Windows 8 gehört. Jedenfalls.
Also Windows 8 war bekanntermaßen diese Version, wo sie auf Touch-Interfaces umsteigen wollten, wo es auch überhaupt keinen. Ja, wo es initial gar kein Startmenü mehr gab und dann hatten sie dann irgendwann das so weit geändert, dass wenn man eine Applikation aufhörte, gab es zumindest einen Startknopf an der Seite, der dann dieses komische Fullscreen-Menü aufgemacht hat. Das ist auch so ein bisschen die Motivation, warum meine Mutter jetzt neulich einen neuen PC brauchte, weil meine Mutter hat ein Talent dafür, immer genau die falschen Windows-Versionen zu kaufen. Sie hatte lange einen PC mit Vista, dann hatte sie sich einen mit Windows 8.1 geholt und jetzt halt einen mit Windows 11. Also sie hat immer die guten übersprungen. Ja, blöderweise.
Und jedenfalls habe ich mir dann damals halt einfach mal so ein Linux Mint installiert, von dem man damals relativ viel gehört hat. Das sei irgendwie das einsteigerfreundlichste gewesen damals. Ja. Und letztlich bin ich daran einfach festkleben geblieben. Was mich daran so ein bisschen fasziniert hat, ist die Art und Weise gewesen, wie man da Software installiert hat, was ich von Windows halt vorher einfach überhaupt nicht kannte. Das ist das, was ich so richtig klasse fand. Bin gar nicht sicher, haben wir das in unseren Notizen drinstehen? Da kommen wir sicher auch nochmal drauf zu sprechen, ne?
Paketmanager, ja. Das, ich meine, das können wir eigentlich mal gleich beschreiben. Wenn man eine durchschnittliche Linux-Installation hat, dann ist dabei immer in irgendeiner Form ein Paketmanager, weil das ja, das ist ein bisschen eine Konsequenz davon, wie Linux funktioniert. Und vielleicht werde ich das deswegen auch kurz beschreiben. Linux ist nicht eine Sache, so wie Windows eine Sache ist. Also gut, es gibt auch bei Windows gibt es sowas wie die Heimanwender-Edition und die Profi-Edition und die Firmen-Edition und so weiter. Und das hat sich dann natürlich über die Jahre mal aufgespalten. Das ist hauptsächlich auch dafür gedacht, dass man damit eine Marktsegmentierung vornimmt, also dass man den verschiedenen Leuten verschiedene Versionen bereitstellt, je nachdem, was sie bereit sind zu zahlen. Also der Heimanwender an sich braucht halt bestimmte Funktionen nicht, die nur im Unternehmensumfeld erforderlich sind, wie dass man hunderte von PCs zentral verwalten kann und solche Sachen. Das ist dann halt nur in der Firmenedition drin und analog kostet dann auch die Firmenedition mehr, weil bei den Firmen das Budget halt dafür da ist, bei den Heimanwendern eher nicht. Sondern die nehmen halt was auch immer bei dem Notebook schon vorinstalliert ist, wenn es im Laden gekauft wird oder bei dem, vielleicht auch bei dem Tower-PC, aber heutzutage ja eher beim Notebook. Und so etwas in der Art gibt es bei Linux nur sehr viel variabler, nämlich Distributionen. Linux an sich ist erstmal nur der Betriebssystem-Kernel. Ich meine, Kernel haben wir auch schon ganz oft hier besprochen, aber ich verweise mal beispielhaft auf Folge 11, Programmsteuerung, Prozessor, Folge 15, Multitasking im Betriebssystem, also diese grundsätzliche Abgrenzung zwischen Betriebssystem und Programme, die oder Prozesse, die im Betriebssystem dann laufen. Und Linux ist nur der Betriebssystemteil, also der Teil, der sich um die Verwaltung der Hardware kümmert und der dann ermöglicht, dass verschiedene Prozesse auf diesem Betriebssystem laufen können. Aber es ist an und für sich erstmal noch nicht der Teil, der dann tatsächlich da drin ist. Denn natürlich, wenn man irgendwie einen PC verwenden möchte, reicht es nicht, wenn man irgendwie einen Grafikkartentreiber hat. Dann braucht man auch irgendwie Programme, die tatsächlich irgendwas auf dem Bildschirm zur Anzeige bringen. Also sei es sowas wie eine Desktop-Umgebung, sei es irgendwie ein Webbrowser, sei es ein Textverarbeitungsprogramm und so weiter und so fort. Und dafür gibt es dann halt eine große Auswahl von Software unter Linux, je nachdem, in welcher Kategorie man da ist. Meinetwegen Webbrowser gibt es dann halt irgendwie 10 verschiedene. So die üblichen Verdächtigen, so Firefox oder Chrome oder sowas. Und dann halt die weniger bekannten, wie so, gut, Conqueror, glaube ich, weiß nicht, ob die noch Webbrowser machen, Qt Browser und so weiter und so fort. Und die Frage als Endanwender ist natürlich, was für Kram nehme ich davon irgendwie? Man will eigentlich irgendwie eine sinnvolle Startzusammenstellung haben, mit der man loslegen kann. Und das ist, was unter Linux Distributionen liefern. Die bündeln halt diese ganze verschiedene Arten von Software zusammen, irgendwie halt ja den Kernel an sich, das Betriebssystem, damit der Computer überhaupt erstmal was tut. Bestimmte weitere Software, die für bestimmte Funktionen im System da ist, zum Beispiel irgendwie der Druckerdienst oder der Bluetooth-Dienst, der Sounddienst und so weiter. Und dann halt Anwendungsprogramme wie die vormals beschriebenen. Und die werden zusammengestellt. Und damit man dann die ganze Software installieren kann, gibt es dann diese Paketmanager, die dann das einem präsentieren, weil natürlich man wird nicht alles beim Startweg sofort mit einmal installieren, sondern es gibt dann auch wieder seine Basisauswahl und für bestimmte Sachen, die nicht jeder braucht, die kann man dann über so einen Paketmanager sich nachholen. Und der Paketmanager stellt auch Updates bereit. Das ist so eine Sache, die heute wahrscheinlich Leuten eher vertraut ist, als es zu deiner Zeit vor, in dem Fall jetzt 12 Jahren, der Fall war.
Ja, das stimmt, ja.
Dadurch, dass halt alle Leute heutzutage Smartphones und Tablets haben. Und da funktioniert es halt genau so. Also wenn ich irgendwie ein Smartphone oder Tablet aus der Packung nehme, dann sind da halt bestimmte Apps vorinstalliert. Und alle anderen Apps kann ich irgendwie aus dem App Store runterladen. Und der App Store kümmert sich um die ganzen Updates.
Genau.
Wenn man irgendwie in den 2000er Jahren oder frühen 2010er Jahren von Windows auf Linux gewechselt ist, ist dieses Konzept, dass ich alle Software so aus einer Quelle installieren kann, war irgendwie bahnbrechend.
Absolut, ja.
Also, dass ich halt sagen kann, ich will irgendwie ein Office-Paket haben, dann gehe ich in meinen Paketmanager rein und sage Install LibreOffice und dann wird das halt installiert und ich weiß halt auch, dass das jetzt tatsächlich die richtige Quelle von LibreOffice ist. Während wenn ich unter Windows bin, müsste ich dann halt den Browser aufmachen, irgendwie in die Suche eingeben, LibreOffice-Download und hoffen, dass dann nicht der erste Treffer irgendein Betrüger ist, der mir irgendeinen Wurm unterjubeln möchte oder einen Bitcoin-Miner oder so ein Mist.
Mhm. Genau, also das ist halt wirklich im Vergleich zu den Dingen, die ich vorher auf Windows gemacht habe, so lade dir halt irgendeinen Installer von irgendeiner Website runter, was ja im Wesentlichen ein ZIP-File ist, hinzu, ich habe einfach eine grafische Oberfläche und kann dort mit Mausklicks einfach ein Programm aussuchen, da sind irgendwie Bilder dabei, da sind Empfehlungen dabei und ein Installieren-Knopf und dann läuft der Balken durch und ich kann es einfach sofort benutzen, sogar ohne Neustart. Das war wirklich bahnbrechend irgendwie. Und aus dem, also ich denke, das war einer der Hauptgründe, warum ich daran hängen geblieben bin.
Ja. Und dann halt kümmert sich das dann auch um das ganze Updating und sowas. Ich habe jetzt hier mal nebenbei meinen Paketmanager mal gestartet und gefragt, was gibt's denn heute für Updates? Mir werden jetzt hier 88 Updates angeboten, unter anderem mein Terminal ist dabei, der Bluetooth-Daemon hat auch, also der Bluetooth-Dienst hat eine neue Version, Linux selber hat auch eine neue Version von 6.11.4 auf 6.11.5. Und so geht das mal weiter. Wenn ich jetzt hier mal auf Runterladen drücke, dann fängt das hier nebenbei an. Und ich hoffe, das beeinträchtigt jetzt hier nicht unsere Audioverbindung, dass ich hier nebenbei runterlade mit irgendwie 30 Megabyte die Sekunde. Für gewöhnlich ist das eine Sache, die dauert hier zum Runterladen eine halbe Minute, zum Installieren nochmal eine Minute und dann ist das fertig. Das ist ja auch so eine Sache, die mich bei Windows immer so negativ beeindruckt. Ich will auch dazu sagen, dass das ist dann noch nicht nur, weil Windows inkompetent ist, sondern weil sie vor 25 Jahren problematische Designentscheidungen getroffen haben, wie sie ihr Dateisystem gebaut haben. Bei Windows ist es ja wirklich so, wenn ich dort ein Update installiere, das läuft dann halt eine Stunde lang, rödelt das dann irgendwie, um irgendwie Dinge zu tun und da muss man neu starten für jedes scheiß Update oder für zumindest eine erstaunliche Menge von Updates. Ja, während ich jetzt hier diesen ganzen Satz gesagt habe, ist bereits das Herunterladen und das Installieren fast abgeschlossen. Er macht jetzt hier noch so ein paar Konfigurationsschritte und danach ist er fertig. Im Prinzip, ja, bevor ich jetzt hier diesen Satz beendet habe, jetzt ist er durch. Also dieses Installieren von irgendwie, wie gesagt, 88 Updates hat eine Minute gedauert oder was.
Ja.
Das ist, und damit ist halt alles drin. Wenn ich ein Firefox-Update habe, ist das auch mit drin und so weiter und so fort. Das war mindblowing. Vor 10 Jahren oder sowas, wie gesagt, mittlerweile ist das so ein bisschen mehr vertraut. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch so, dass Leute das eher gewohnt sind, dass die Systeme das alle nachts machen. Das war ja damals auch noch nicht so, dass die Geräte alle ständig gelaufen sind. Ich habe das jetzt so ein bisschen erzählt als die positive Erzählung, dass man hier unendliche Variabilität hat unter Linux. Also man kann im Prinzip für jede Komponente 5 verschiedene Auswahlen treffen. Das ist ein großer Vorteil. Es ist natürlich auch ein großer Nachteil, weil als jemand, der neu in das System reinkommt, der wird erstmal erschlagen von tausenden von Optionen. Du hast hier als Beispiel DistroWatch verlinkt und das hatten wir auch besprochen in der Games-Podcast-Folge. Das ist so eine Webseite, ja, man fühlt sich gleich in die 2000er Jahre zurückversetzt, wenn man die aufmacht. Und man sieht dann hier so eine Liste mit verschiedenen Linux-Distributionen, so Ranking nach Popularität, also wie oft die halt hier auf dieser Seite aufgerufen wurden, in diesem Verzeichnis. Und man sieht hier, bis die Liste abschneidet, hat man schon 100 Stück. Und dann geht es wahrscheinlich dann noch mehrere hundert Einträge weiter. Also man hat hier zumindest nominal, hat man wirklich hunderte von Optionen zur Auswahl von Distributionen, die man installieren kann. Das sind dann, wenn man sich das dann aufzeichnet, sind das auch nicht 100 Distributionen, die alle komplett voneinander unabhängig sind, sondern es gibt dann halt so eine Handvoll, vielleicht ein halbes Dutzend große und die halt sich im Wesentlichen darum kümmern, diese ganze Software zusammenzustellen und zu pflegen und so weiter. Also die sich halt tatsächlich darum kümmern, wenn für den Bluetooth-Dienst oder wenn für Firefox oder für LibreOffice ein Update bereitsteht, dass das paketiert wird und dann eben im Paketmanager ankommt, wo es dann von den ganzen Benutzern, Endanwendern installiert werden kann. Das ist die eine Seite und dann gibt es aber sehr viele Leute, die dann diese Distribution nehmen und dann da ihre eigenen Verfeinerungen und Anpassungen und sowas dran vornehmen, um das zum Beispiel auf einen bestimmten Anwendungsfall auszurichten. Also eventuell kriegt man dann eine Distribution, die eher allgemein gehalten ist und dann gibt es dann eine, die sich zum Beispiel besonders an Wissenschaftler richtet und dann sind dann irgendwelche Statistikprogramme bereits vorinstalliert oder werden da besonders gepflegt oder was auch immer für einen bestimmten wissenschaftlichen Alltag irgendwie interessant ist. Oder es gibt eine Distribution, die sich an Gamer richtet, wo dann die ganzen Gaming-Plattformen vorinstalliert sind und vorkonfiguriert und so weiter und so fort. Mhm. Genau, du hattest eben schon gesagt, du hast dich damals für Linux Mint entschieden und das haben wir ja auch als Empfehlung, wenn man gar nicht weiß, irgendwie, wo man mit Linux anfangen möchte und vielleicht einen ersten Kontakt machen möchte, hier als Empfehlung drin. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, was man dazu erzählen kann. Also Linux Mint ist halt tatsächlich, nach allem, was ich auch jetzt wieder gesehen habe, durchaus sehr einsteigerfreundlich, einfach daher, dass es so von seiner Benutzeroberfläche, ich will nicht sagen Windows ähnlich sieht, aber durchaus ähnliche Konzepte verwendet. Also vor allem der Cinnamon Desktop, den Linux Mint ja relativ stark boostet, der ist halt einfach wirklich angenehm zu benutzen. Und ich denke, so wie das im Großen und Ganzen gestrickt ist, macht es den Umstieg eben halbwegs leicht. Das ist so die Hauptsache, was ich darüber sagen kann. Mein Problem ist halt, dass ich auch schon sehr lange jetzt wieder in dieser Linux-Welt drinstecke und mich eigentlich gar nicht mehr so richtig in diese Windows-Zeit oder in die Haut eines Windows-Benutzers reinversetzen kann. Irgendwie. Mir fällt das mittlerweile relativ schwer.
Ich habe ja auf Arbeit, kriege ich ja immer alle 3 Jahre ein neues Endgerät. Das ist da der normale Erneuerungszyklus. Und ich nutze das dann so, um ab und zu mal zwischen Windows und macOS zu wechseln, weil ich natürlich auch informiert bleiben möchte, was im Feindesland abgeht.
Ja.
Das ist ja auch zum Beispiel hilfreich, wenn ich beim MDR irgendwelche Dinge erzähle, dass ich dann weiß, wovon ich rede, wenn da irgendwelche Fragen zu Windows oder macOS kommen. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier gerade ein iPhone habe in meiner aktuellen Smartphone-Hardware-Generation und dann das nächste wird dann wieder Android werden, damit ich dann von da auch wieder berichten kann, ob da auch alles noch genauso schlimm ist. Also ich weiß auf jeden Fall, sowohl Windows, macOS als dann auch Android und iOS, es ist nicht irgendwie eins offensichtlich besser als das andere, es ist halt nur irgendwie anders. Und wenn man sich an bestimmte Dinge gewöhnt hat, dann mag man die auch. Also gerade jetzt dieser Wechsel von Windows zu macOS, den ich jetzt letztes Jahr wieder hatte, das war eklatant, wie merkwürdig macOS doch irgendwie ist. Man versucht reinzukommen, hat noch nicht bereits wie diese ganzen macOS, ich will jetzt nicht sagen jünger, man scherzt immer so, dass die da auch religiöse Züge annehmen, die Fürsprecher von macOS, aber halt ja, die Power-User, die bei macOS schon eine lange Zeit dabei sind, die kennen halt schon alle entsprechenden sowas wie Tastenkurzbefehle und sowas, womit man halt schnell und flüssig arbeiten kann. Alle möglichen Gesten auf dem Touchpad, mit denen man die Fensterverwaltung machen kann und sowas. Und als Neuer kommt man da rein und alles fühlt sich komisch an. Man kann nicht Steuerung C drücken, sondern man muss Command C drücken, was dann halt die Taste Alt ist irgendwie. Und es fühlt sich alles ganz falsch an. Und dann muss man sich dann anhören, nein, das verstehst du nur falsch, das ist so viel besser. Obwohl, wie gesagt, halt die Leute, die mit macOS halt vertraut sind, die finden das halt besser, weil sie damit vertraut sind. Und glaube ich zumindest in großen Teilen. Das soll jetzt nicht heißen, dass halt Apple nicht tatsächliche Vorzüge hat. Die haben ja auch einen gewissen Vorzug dadurch, dass sie eben Hardware und Software aus einer Hand liefern können und das aufeinander abstimmen können, auf eine Art und Weise, wie Windows das eben nicht kann. Mhm. Aber ja. Vieles ist halt auch eine reine Geschmacksfrage. Und das ist halt die vielleicht die initiale Hürde, die man, wenn man auf Linux zum Beispiel umsteigt, überwinden muss, dass man erstmal so ein paar Sachen sich irgendwie gewöhnen muss, dass zum Beispiel unter Linux eine gewisse Kultur besteht, auf der Kommandozeile auch mal Dinge zu administrieren. Das soll jetzt nicht heißen, dass man da am ersten Tag irgendwie durch die Kommandozeile durchhüpfen muss. Wenn man Linux Mint installiert, dann macht man das mit einer grafischen Installationsoberfläche. Der Paketmanager ist auch eine grafische Oberfläche und so weiter. Aber es wird durchaus mal vorkommen, wenn man irgendwie das Internet durchsucht, wie kann ich unter Linux Mint diesen und jenen Drucker einrichten, dann kann es eventuell sein, dass dann irgendwo mal gesagt wird, jetzt machst du ein Terminal auf und gibst den folgenden Befehl ein. Und dann ist es vielleicht hilfreich, wenn man dann halt schon mal dieses Gefühl entwickelt hat, das ist eine Sache, die man machen kann. Ne? Ich fühle mich da so erinnert, als ich noch in die Schule ging, hatte ein Windows-PC und meine Großmutter hatte nie was mit PCs zu tun gehabt und ich hatte versucht, sie ranzuführen und sie meinte dann so, nee, dann drücke ich eine falsche Taste und alles geht kaputt. Und ich glaube, das ist halt einfach dieses Gefühl, was Leute haben, wenn sie auf sowas wie ein Terminal raufgucken, die denken also, ich drücke eine falsche Taste und alles geht kaputt und das ist eine Sache, die man letztendlich nur dadurch ablegen kann, dass man halt damit sich vertraut macht und eventuell mal mit anhand einer Anleitung eine bestimmte Sache macht und feststellt, das Terminal beißt nicht. Das ist vielleicht ein bisschen komisch und man muss eventuell gucken, was diese komischen Symbole sind, die da teilweise angezeigt werden. Aber wenn man das dann raus hat, dann kann man sich dann ein Wissen aufbauen, so wie man das mit jeder anderen Software auch mehr macht, wenn man
das
eine Zeit lang verwendet.
Vor allem habe ich eben gerade bei Kommandozeilenbenutzung oder wenn man das tut, habe ich schon das Gefühl, dass man mehr Einblick in das eigentliche Betriebssystem bekommt. Also mehr Einblick, als wenn man einfach nur Knöpfe klickt.
Das ist auch bei Linux, glaube ich, allgemein so, eben dadurch, dass es nicht von einer Firma zusammengebaut wird, wo es halt so eine starke Arbeitsteilung zwischen einzelnen Abteilungen gibt, sondern es ist eher so ein kollaboratives System das soll jetzt natürlich nicht heißen, dass alles nur einzelne Freiwillige sind, die das aus Jux und Dollerei bauen oder für den eigenen Interesse. Es gibt durchaus auch Firmen, die an Linux dran bauen und nicht zu knapp. Hardwarehersteller haben zum Beispiel Interesse daran, dass ihre Hardware funktioniert mit Linux, weil Linux auch zum Beispiel im Serverumfeld eingesetzt wird, halt dementsprechend Betreiber von Rechenzentren bauen Software für Linux oder halt bauen am Linux-Kernel selber rum. Entsprechende Betriebssysteme, also Distributionshersteller sind auch teilweise Firmen, die dann eben Support dafür verkaufen für Firmen, die Linux im professionellen Umfeld einsetzen und so weiter. Das sind natürlich auch alles kommerzielle Akteure, aber dadurch, dass es eben ein bisschen einen Wettbewerb gibt zwischen den verschiedenen Firmen, die alle am selben System rumbauen, befördert das auch so ein bisschen, dass dieses System im Lichte der Öffentlichkeit entwickelt wird und ein bisschen transparenter ist, als das bei Windows vielleicht der Fall ist. Also wenn ich hier halt irgendwie sehe, ich liste mir die Prozesse auf, die hier gerade laufen im System, dann kann ich im Prinzip zu jedem Prozess sagen, was das jetzt für einer ist und warum der da ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich jeden einzelnen Schritt, was das Ding macht, in- und auswendig kenne, aber ich kann zumindest mal argumentieren, warum diese Prozesse hier da sind und dass das nicht kompletter Blödsinn ist, der hier vor sich geht. Während, ja, bei Windows hatte ich niemals das Gefühl, ich habe Windows ja auch 10 Jahre oder so verwendet, bevor ich auf Linux gewechselt bin. Und ich hätte bei Windows auch irgendwie in diese Diensteliste gucken können, sagen, was ist denn das für ein Kram, noch nie gehört. Oder man könnte halt so versuchen, irgendwie zu raten. Dieser Name klingt irgendwie nach dem und dem, aber ich hatte nie das Gefühl, irgendwie wirklich zu verstehen, was vor sich geht auf eine Art und Weise, wie ich das bei Linux bereits nach wenigen Jahren hatte. Aber wie gesagt, das soll nicht heißen, dass man das tatsächlich so tief verstehen muss, um es zu verwenden. Vielleicht ist es auch einfach ein gangbarer Modus, dass man im bekannten Umfeld irgendwo einen Linux-Versteher hat, mit dem man dann, den man dann mit den schwierigen Fragen belästigen kann. Das ist, glaube ich, sowieso so eine Dynamik, die sich bei vielen Leuten einstellt. Auch bei Leuten, die Windows verwenden, dann hat man immer so den einen Experten, der dann das verfriemelte Windows wieder irgendwie ans Laufen kriegen kann. Siehe zum Beispiel, dass meine Eltern zu mir kommen, wenn sie das Gerät einzurichten oder zu updaten haben und so weiter und so fort, nur dass das dann halt ein Windows-System ist.
Ja, ich möchte nochmal kurz darauf kommen, dass du sagst, macOS fühlt sich komisch an. Weil diese Aussage ist ja, da geht es ja eigentlich nicht um den Betriebssystemkern sozusagen. Ne? Also nee. Der darunterliegende Kern, von dem bekommt man ja eigentlich als Anwender bei keinem dieser drei Ausprägungen von Betriebssystem irgendwas mit. Sondern worüber man sich...
Das Betriebssystemkern ist eine Sache, die fällt unter Infrastruktur. Und Infrastruktur definiere ich ja, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal eingeführt habe, Infrastruktur definiere ich bekanntermaßen als, wenn Leute den ganzen Tag unermüdlich arbeiten, damit nichts passiert. Also ja, sowas wie, genau. Sowas wie zum Beispiel der Strom, der aus der Wand kommt, daran denke ich nicht, bis er nicht funktioniert. Und genauso ist das mit dem Betriebssystem. Über ein Betriebssystem denke ich nicht nach, bis es nicht funktioniert. Bis ich irgendwie ein Gerät anstecke und es funktioniert nicht. Ich habe irgendwie den neuen tollen Scanner gekauft und dann scannt er keine Dokument ein, weil kein Treiber da ist oder was auch immer. Oder ich installiere mir ein Update und plötzlich sind irgendwie komische grafische Fehler auf meinem Bildschirm. Ne? Und dann ist halt das Betriebssystem an allem schuld. Das ist halt das Verhältnis, was die meisten halt zu Betriebssystemen haben. Ne? Und das ist ja teilweise auch auf Arbeit bei uns auch so. Ne? Wir denken auch nicht über den Linux-Kernel nach, solange bis irgendwie eine neue Version rauskommt und plötzlich machen unsere Netzwerklaufwerke komische Dinge.
Ja, genau. Also das ist ja das, worauf ich eigentlich hinaus will. Der Kern des Betriebssystems ist ja gar nicht entscheidend, sondern entscheidend ist ja eigentlich häufig die Nutzererfahrung, die man damit hat. Und das ist aber eben auch Teil der Realität als Benutzer von Linux-Systemen, dass man da eben auch eine sehr, sehr große Bandbreite hat. Es gibt alleine irgendwie für eine der Distributionen, die ich ausgesucht hatte, konnte man zwischen 16 verschiedenen Desktops wählen. Also 16 teilweise sehr unterschiedlich aufgebaute grafische Nutzerumgebungen, mit denen man im Wesentlichen das gleiche Betriebssystem steuert.
Oder also sogar Desktop im Sinne von halt die grafischen Elemente, die man sieht, wenn der Rechner gestartet ist, man sich angemeldet hat.
Richtig.
Also ein Bildschirmhintergrund, eventuell Icons, die da irgendwie angelegt sind, die den Desktop-Ordnerinhalt wiedergeben, eine Taskleiste, eine Uhr, ein System, Sys-Tray oder sowas.
Genau, das Bedienkonzept hinter dem Ganzen. Ne? Das ist ja auch immer so eine
Frage. Ein Lautstärkeregler.
Genau, ja. Ne, und das ist aber eben Teil dieser Realität von Linux. Und es ist natürlich so, dass man sich sehr schnell erschlagen fühlt, aber ich finde auch, man sollte das nicht unbedingt vergessen, weil ich denke, dass da auch sehr viel Potenzial dahinter steht, diese Variabilität zu nutzen. Ich habe nämlich manchmal so ein bisschen das Gefühl, es gibt immer so diese Diskussion, die Windows-Nutzer sagen von den Linuxern, dass sie irgendwie Windows bashen würden und die Linuxer sagen über die Windows-Nutzer, dass sie Stockholm-Syndrom haben, weil sie quasi ihren Geiselnehmer die ganze Zeit schützen und verteidigen.
Ja. Oder halt analog bei den Apple-Nutzern, dass die halt die ganze Zeit einen Milliardenkonzern verteidigen, der ihnen halt irgendwie 1000 Euro für Hardware abnimmt.
Ja,
genau. Aber wie gesagt, ich will mir das nicht unbedingt zu eigen machen, weil, wie gesagt, Apple-Hardware ist gut gebaut. Ob der Preis gerechtfertigt ist, steht auf dem anderen Blatt. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, wahrscheinlich eher nicht. Aber das Argument halt eben, das Gegenargument ist natürlich, dass man für das Gesamtpaket aus Software und Hardware bezahlt. Das ist eine Debatte, die ich mir eigentlich gar nicht zu eigen machen möchte. Wie gesagt, diese Folge richtet sich ja an Leute, die sagen, eventuell, ich verwende Windows seit 10, 15, 20, 30 Jahren und mir wird das halt auch irgendwie alles immer, geht mir auch alles gehörig gegen den Strich.
Ja.
Und mir geht das ja auch alles gehörig gegen den Strich. Eigentlich will ich irgendwie eine bessere Alternative finden, wenn es eine gäbe. Es gibt eine, oder zumindest es gibt eine Alternative, die wir für besser halten. Und hier ist ein Weg, wie man sie sich angucken könnte.
Ja. Ich denke nämlich, dass vieles einfach erlerntes Verhalten ist, wenn man so ein Betriebssystem bedient. Und manche Leute sind da so ein bisschen zurückhaltend, weil sie sich vielleicht so stark an Windows gewöhnt haben und sich dort irgendwie gemütlich eingerichtet haben. Aber wenn man irgendwie so vielleicht ein bisschen flexibel sein kann im Kopf und sich vielleicht doch mal an was Neues rantraut, dann ist das, glaube ich, keine schlechte Idee und dann kann man auch viel ausprobieren. Auf die eine oder andere Weise, da kommen wir, glaube ich, jetzt drauf, wie man solche Sachen ausprobieren kann.
Genau. Und es ist auch ein iterativer Prozess, wenn man sagt, man hat einmal den Sprung zu Linux geschafft und sagt dann eventuell, na gut, aber hier habe ich jetzt meinetwegen Linux Mint, aber irgendwie dieses Grafikprogramm, mit dem bin ich nicht zufrieden, dann kann man halt auch dort noch eine Alternative suchen. Oder der Desktop fühlt sich irgendwie komisch an, dann hat man noch Alternativen, die man ausprobieren kann.
Genau.
Fürs Erste wollen wir euch anregen, dazu eventuell den Sprung zu wagen. Wenn man das tun möchte, ist natürlich am besten, man hat jetzt gerade unsere zwei Folgen davor mitverfolgt und hat jetzt einen Selbstbau-PC stehen, der jetzt gerade noch nicht primär genutzt ist. Man hat vielleicht noch den alten PC, wo noch das Windows drauf läuft und hat einfach einen neuen PC, wo man rumprobieren kann. Das ist natürlich eine goldene Gelegenheit, einfach mal Linux zu installieren direkt und dann mal zu gucken, wie sich das so anfühlt. Das wäre die offensichtliche Variante. In dem Fall würde man zum Beispiel sich bei Linux Mint irgendwie auf der Webseite das Installationsmedium runterladen. Das kommt dann als so eine, ja, für gewöhnlich ISO-Datei oder IMG-Datei, wie das heutzutage heißt. Und ja, früher hätte man das dann auf eine CD gebrannt oder DVD. Die Zeiten sind ja nun bekanntermaßen vorbei. Die wenigsten PCs haben heutzutage noch DVD-Laufwerke drin und die Brenner schon gar nicht. Deswegen das moderne Mittel der Wahl, wie man ein neues Betriebssystem auf einen Rechner raufbringt, ist der USB-Stick. Den kann man an einem laufendes System anstecken und wenn man dann unter Windows ist, gibt es solche fertige Software, die einem dabei hilft, so einen USB-Stick dann zu füllen mit so einem Installationsmedium. Ich habe hier als Beispiel verlinkt Rufus, das hat auch Mull aus dem Penta-Radio empfohlen. Rufus kann man im Übrigen auch verwenden, wenn man Windows 11 installieren wollte. Da könnte man sich einen Windows 11-Stick bauen, der nicht das Standardmedium ist, was Microsoft einem gibt, sondern wo schon ein paar Sachen vorgelöscht sind.
Ah, sehr gut.
Wie ich das vorhin schon beschrieben hatte, wie ich bei dem PC von meinen Eltern halt, nachdem das System da irgendwie eingerichtet war, erstmal allen möglichen Mist wieder runterwerfen musste für mehrere Stunden. Das könnte man da bereits quasi ab Installation schon dadurch regeln, dass man mit Rufus sich den passenden Windows 11-Stick erstellt. Aber natürlich, wie gesagt, kann man da auch ein Linux-Installationsabbild reingeben und einen USB-Stick befüllen lassen und dann, wenn das Ganze dann gefüllt ist, kann man den USB-Stick in den Empfänger-PC reinstecken. Und dann, also natürlich, wenn die Festplatte sowieso leer ist, wird es wahrscheinlich dazu führen, dass sowieso einfach vor diesem USB-Stick gebootet wird, weil die Firmware von dem Computer verzweifelt irgendein Systemmedium sucht, wo tatsächlich ein Betriebssystem drauf ist. Wenn man einen Computer hat, wo bereits ein Betriebssystem drauf ist, dann wird man in irgendeiner Form kleinere Tricks reinmachen müssen, ihm zu überreden, dass man doch bitte von dem USB-Stick booten möchte und nicht von der bereits installierten Festplatte.
Möchte mal hier noch eine Sache einwerfen, die wir noch nicht in den Shownotes stehen haben. Wir müssen mal noch kurz auf Secure Boot eingehen. Also einfach nur so als Teil der Beschreibung, wie man das tut.
Ja. Ich glaube, bei Selbstbau-PCs ist das gar nicht so ein großes Thema. Da ist es standardmäßig nicht aktiv oder zumindest ist mir es noch nicht untergekommen. Wenn man eine Notebook aus dem Laden hat, also was halt schon mit einem installierten Windows kam, kann es sein, dass Secure Boot an ist. Das ist eine Funktion, die dafür sorgt, dass nur Betriebssysteme gestartet werden können, die kryptografisch signiert sind, mit einem Schlüssel, dem das Mainboard vertraut. Die Debatte werde ich jetzt nicht aufmachen, ob Secure Boot grundsätzlich eine gute oder schlechte Sache ist. Das führt, glaube ich, zu weit an dieser Stelle. Darauf bin ich auch nicht vorbereitet gerade. Aber wenn man so einen Live-USB-Stick mit Linux drauf booten möchte, dann ist es meistens erforderlich, dass man das Secure Boot, wenn es an ist, ausschaltet. Aber wenn man sowieso auf einem System ist, wie gesagt, bereits etwas installiert ist, also für gewöhnlich ein Windows, und man möchte jetzt einen Linux starten, dann muss man in irgendeiner Form in das Firmware-Setup gehen, also in eine heutzutage für gewöhnlich grafische Oberfläche, die das Mainboard selber bereitstellt, anhand von der Firmware, von der Software, die fest im Mainboard installiert ist oder zumindest so semi-fest. Das heißt, für gewöhnlich, wenn der PC startet, drückt man meistens Escape, F1 oder F2, eine von den Tasten.
Ja, oder Entfernen oder F11 oder es gibt ja viele. Man muss wirklich einfach nach seinem Gerät suchen und gucken, welche Taste man da drücken muss.
Genau, das wird auch eventuell, wenn man ein Handbuch dazu hat, wird das vielleicht erklärt, wie man ins Firmware-Setup oder BIOS, heißt das eventuell auch noch aus historischen Gründen, wie man da reinkommt. Ich glaube eigentlich meistens, wenn man in das BIOS rein will, ist es Escape F1, F2. Es gibt dann noch die andere Taste, wenn man eine Medienauswahl treffen möchte, dann ist es so F11 oder F12. Bestimmt entfernen ist es auch manchmal. Also eventuell muss man das durchprobieren, man macht den Rechner an, man hämmert auf eine dieser Tasten ein und dann irgendwann kommt dann so eine Anzeige wie Firmware wird geladen oder Setup wird geladen oder eventuell erscheint das Setup auch gleich, anstatt dass das Betriebssystem startet. Dann kriegt man so ein Menü, das ist dann meistens auf Englisch gehalten, da muss man sich eventuell dann am Telefon noch mit einer Übersetzer-App behelfen, wenn man des Englischen nicht hinreichend mächtig ist. Und kann sich dann dadurch navigieren und da gibt es dann für gewöhnlich irgendwo ein Menü namens Boot Order. Wir hatten ja Boot, hat jetzt nichts mit Stiefeln zu tun, das hatten wir schon mal Folge 20 beschrieben, wie so ein Rechner eigentlich von Strom geht an zu Betriebssystem ist vollständig bereit, seinen Weg durchläuft, aber das ist eben, was Boot heißt. Und da gibt es dann meistens so einen Eintrag Boot Order, wo man dann quasi festlegen kann, in welcher Reihenfolge soll die Firmware nach Betriebssystemen suchen, also welche Geräte soll sie sich angucken. Da steht dann für gewöhnlich die Festplatte ganz oben, beziehungsweise mit Festplatte ist im Zweifelsfall natürlich die SSD gemeint, also der feste Speicher, der im Gerät verbaut ist. Und dann kann man dann eventuell umsortieren, dass anstattdessen der USB-Stick ganz oben steht, den man gerade reingesteckt hat. Oder eventuell gibt es auch eine Option, dass man nur einmal jetzt mit einer anderen Reihenfolge booten möchte und sagen kann, also diesmal bitte vom USB-Stick booten. Wie gesagt, das ist auch eventuell sein Menü, was man einfach mit F12 oder entfernen oder F11 oder so hochbringen kann. Da muss man dann so ein bisschen gucken, wie gesagt, einfach mal ausprobieren, mal gucken, was passiert. Keine Angst haben, es wird nichts kaputt gehen, wenn man mal beim Start F1 oder F12 oder was auch immer ein paar Mal drückt. Außer man drückt mit einer derartigen Gewalt, dass auf der Tastatur ein mechanischer Starten entsteht. Das würde ich nicht empfehlen. Also drücken tatsächlich nur mit dem Finger in normaler Kraft, nicht mit dem Hammer oder so.
Ja, deine Worte vorher waren, man hämmert auf die Taste, aber okay.
Ja, das ist im metaphorischen, nicht buchstäblichen Sinne gemeint. Schlüsseltechnologie Enterprises UG haftungsbeschränkt übernimmt keine Gewähr für eventuelle Schäden, die an dem Gerät entstehen. Nein. Und der Witz an der Sache ist eben, wenn man das dann gemacht hat und hat den PC dann hinreichend davon überzeugt, dass heute der USB-Stick das Mittel der Wahl ist, um einen Systemstart durchzuführen, dann kommt man heutzutage für gewöhnlich nicht gleich in eine Installationsroutine rein, sondern es wird dann erstmal ein sogenanntes Live-System geladen. Also das bedeutet, das System, es ist dann ein komplettes Betriebssystem, was betriebsbereit auf diesem USB-Stick vorliegt, wird dann gestartet und das kann man dann ausprobieren. Das heißt dann eventuell, wenn man zum Beispiel ein Notebook hat, muss man natürlich sein WLAN-Passwort neu eingeben, weil eben das Live-System gerade ausschließlich mit dem USB-Stick operiert. Es guckt sich die Festplatte nicht an, weiß dementsprechend noch nicht, dass da schon ein WLAN-Passwort irgendwo abgespeichert ist. Eventuell muss man das machen oder man hat halt ein Netzwerkkabel zur Hand, was man anstecken kann, um das Problem zu umgehen. Und dann sind halt die gewöhnlichen Sachen, die Desktop-Umgebung, ein Webbrowser, vielleicht auch ein Textverarbeitungsprogramm bereits vorinstalliert oder halt auf dem USB-Stick bereitliegend, können ausprobiert werden. Und das ist vielleicht halt eine Möglichkeit, wie man erstmal nur einen C ins Wasser halten kann, ohne gleich zu sagen, ich mache hier mein Windows platt und installiere Linux auf dem neuen System oder auf dem bestehenden System. Kann man erstmal gucken, wie dieses Linux sich so anfühlt, ob man da irgendwie bestimmte Aufgaben erledigen kann, vielleicht läuft irgendwie eine bestimmte Webseite, die ich dringend brauche, funktioniert die unter dem Browser, unter dem Linux? Vielleicht irgendwie ausprobieren, ob bestimmte Hardware funktioniert, wenn man irgendwie weiß, irgendwie Drucker wurde doch mal gesagt, das ist immer so ein Problem unter Linux, kann man mal den Drucker anstecken und mal eine Testseite drucken, mal schauen, ob das geht oder den Scanner oder der Beamer oder was nicht alles. Und hat dann vielleicht ein besseres Gefühl dafür, ob es Probleme gibt, wenn man das System dann tatsächlich im regelmäßigen Betrieb verwenden möchte.
Genau. Ich muss noch eine Sache anfügen. Es gibt in diesem BIOS, gibt es meistens auch ein Menü Security und da kann man Secure Boot dann abschalten.
Dann muss das war der Punkt, wo wir gerade hin wollten.
Ja, genau, okay. Das war eigentlich hin. Da muss man tatsächlich Secure Boot abschalten. Einfach, das verhindert sozusagen die Prüfung, ob das Betriebssystem signiert ist. Und dann kann man auf jeden Fall diese USB-Sticks booten.
Eine andere Methode, wenn man mal nicht den C ins Wasser halten möchte, sondern den Finger auf eine andere Art und Weise, gibt es noch die Option, dass man Linux in einer virtuellen Maschine installiert. Das bedeutet dann, man geht unter dem normalen Windows, was man sowieso verwendet oder was auch immer das Betriebssystem der Wahl zurzeit ist, vielleicht auch macOS, wer weiß, und installiert dort eine Software, so eine entsprechende App, sagt man heutzutage, ein entsprechendes Programm, was virtuelle Maschinen bereitstellt. Ich habe hier als Beispiel verlinkt VirtualBox, das habe ich auch privat vor Jahren schon zum Einsatz gebracht. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, damals bei mir, weil ich noch so ein paar Softwares hatte, die unter Windows liefen, die ich noch weiterverwenden wollte. Da habe ich es dann halt genau andersrum gemacht. Da hatte ich halt Linux schon installiert und dann in der VM war noch Windows drin. Das ist also auch eventuell eine Option, wenn man dann den Umstieg wagen möchte und vielleicht sagt, ich habe hier die eine Software, die ich aber definitiv unter Windows weiterverwenden muss, vielleicht irgendwie die Steuersoftware oder was auch immer, könnte man dann das Windows auf diese Art und Weise betreiben und dann nur einmal im Jahr halt rausholen, wenn man die Steuererklärung machen muss. Das ist eine Sache, die geht. Und halt, wie gesagt, andersrum, wenn man es Linux ausprobieren möchte, geht man unter Windows hin, installiert das VirtualBox oder eine andere VM-Software der Wahl und legt dann dort eine virtuelle Maschine an. Die kriegt dann halt ein bisschen Platz auf der Festplatte abgeknapst. Und während sie läuft, verbraucht sie halt auch ein bisschen entsprechend CPU-Last und so weiter. Da muss man dann halt irgendwie gucken, dass es alles passt. Aber die modernen Rechner haben ja eigentlich genug Platz, dass das alles schon irgendwie geht. Linux ist ja auch relativ genügsam, ja, was System, Hardware, Voraussetzungen und so weiter angeht. Also da reicht im Zweifelsfall auch zum Beispiel sowas wie 4 GB RAM. Wenn man irgendwie 8 oder 16 im Gerät drin hat, kann man dann halt 4 GB abknapsen für Linux, wenn es läuft und irgendwie vielleicht mal am Anfang wie 10 oder 20 GB auf der Festplatte. Das sollte meistens machbar sein. Und dann hat man eben eine Umgebung, in der man mal die Software ausprobieren kann. Man kann dann damit nicht prüfen, ob Hardware-Unterstützung funktioniert, weil eben das Linux nur die virtuelle Maschine sieht und nicht die echte Hardware. Aber man kann halt mal gucken, ob man all die Software findet, die man so braucht, wenn man irgendwie bestimmte Anforderungen hat, was Videoschnitt oder Bildbearbeitung oder was auch immer angeht. Oder wie gesagt, eben die Steuererklärungssoftware, bestimmte Webseiten, die funktionieren müssen, kann man auf diese Art und Weise auch ausprobieren.
Ja, was nicht funktioniert, was ich auch sagen muss, ist auf jeden Fall so zum Beispiel CAD oder 3D-Design, was irgendwie eben 3D-Beschleunigung benötigt, weil das nicht ohne weiteres möglich ist, die 3D-Beschleunigung aus einer Grafikkarte in so ein virtuelles System reinzugeben.
Da braucht's das sind dann diese Anleitungen, die definitiv Kommandozeilen erfordern und die auch
Hypervisor und alles Mögliche.
Für die entsprechenden Anwender, die sich das jetzt richtet, nicht so zutreffend sind.
Ja.
Also ja, man sollte vielleicht auch nicht 3D-Spiele an der Stelle ausprobieren, das ist vielleicht auch nicht das richtige Medium dafür.
Genau. Aber es ist auf jeden Fall eine sinnvolle Möglichkeit, das erstmal zu testen. Was halt auch so ist, ist, dass man, wenn man das in VirtualBox macht, dann muss man natürlich dieses Linux-Betriebssystem auch erstmal installieren und kann sich da sozusagen auch schon mal diesen Installationsprozess anschauen, was einen da so erwartet.
Genau, da kann man schon mal quasi ganz in Ruhe feststellen, ob man irgendwelche Schritte hat, bei dem man nicht weiß, was vor sich geht, wo man eventuell nachschlagen muss. Und man hat halt nicht das Problem, dass in dem Moment gerade der PC belegt ist durch die Installationsroutine, sondern man kann dann einfach aus der virtuellen Maschine kurz raus und im Browser unter Windows noch nachschlagen, was bestimmte Begriffe bedeuten und so weiter.
Ja, genau.
Und wenn man es eventuell komplett verbockt und alles kaputt macht, dann legt man einfach die virtuelle Maschine neu an und probiert es nochmal.
Ja, man kann das einfach löschen und neu anlegen, ja, genau.
Wahnsinn, was diese Computer so alles machen heutzutage.
Ja.
Du hast ja auch noch einen Hinweis auf YouTube hinten die Shownotes reingetan.
Ja, das ist also was man machen kann, um sich nochmal weiter einen Überblick zu verschaffen. Es gibt wie zu allem auf YouTube extrem viele Videos, die sich mit entweder einzelnen Distributionen beschäftigen und die so ein bisschen reviewen oder auch Distributionen teilweise vergleichen und so weiter, die einfach so ein bisschen vorführen und da kann man sich schon mal so einen Eindruck davon verschaffen, wie das aussieht, wie sich das möglicherweise anfühlt, ob einem, sag ich mal, das Bedienkonzept gefällt oder nicht. Solche Sachen kann man da schon mal vorfühlen. Nur auch da ist es halt so, dass man sich irgendwie nicht zu weit davon tragen lassen sollte. Irgendwann muss man halt einfach eine Entscheidung treffen, dass das jetzt das ist, wo man erstmal irgendwie dran bleibt und sich daran gewöhnt. Ich selber habe zwar in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen Distro-Hopping betrieben, obwohl das eigentlich schon wieder zu krass ist. Es ist nicht wirklich Distro-Hopping. Ich habe halt in den 12 Jahren irgendwie 3 oder 4 verschiedene Linux-Distributionen benutzt, mit auch unterschiedlichen Desktops. Ich habe da so eine kleine Evolution sozusagen durchgemacht. Kann man machen, muss man nicht. Ich habe eigentlich, für mich war die Welt hinterher immer besser sozusagen. Ja, es gibt bestimmt Leute, die das anders sehen.
Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also 2008 habe ich mit Linux so richtig angefangen. Da war es damals SUSE Linux. Und dann 2012 bin ich auf Arch Linux gewechselt und da bin ich jetzt immer noch. Also man muss auch nicht ständig alles umwerfen. Das ist vielleicht auch so ein Gefühl, was sich mir ergibt, wenn man insbesondere dem Diskurs online folgt. Da hört man natürlich vor allem die Stimmen von Leuten, die ständig den ganzen neuen Kram ausprobieren. Aber das ist, glaube ich, im Technikjournalismus allgemein so.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine eigene Disziplin, die halt Leute so machen. Ich teste irgendwie ständig neue Technik aus. Ja, aber ja. Es ist natürlich.
Ich meine, das ist ja auch gut so. Es muss diese Leute auch geben, die das für einen machen, damit man dann die ganzen Reviews lesen kann und so weiter.
Genau.
Damit die auch die Fehler finden können, damit die dann ausgebügelt sind, sobald ich komme. Richtig. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das mit KI so ist, dass ich einfach warten kann, bis der Blödsinn sich ein bisschen eingerüttelt hat, bevor ich dann da irgendwie großflächig rüberwechsle.
Ja, die Hoffnung will ich
mal
jetzt
gucken, nicht ob nehmen. Diese Aussage bereits veraltet ist zum Zeitpunkt, wo dann die Folge hier rauskommt. Wir nehmen ja mit einigen Monaten Vorlauf auf.
Genau. Haben wir noch schlaue letzte Worte eigentlich?
Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, waren schon ganz gute Worte mit. Man muss halt auch irgendwann eine Entscheidung treffen und die durchziehen. Das ist ja eine Erfahrung, die man im Leben macht. Wann immer man irgendwie Führungsstärke beweisen muss, wird man feststellen, dass man niemals 100% der Informationen hat, um eine Entscheidung zu treffen. Oder in den allerwenigsten Fällen, quasi eigentlich niemals in den interessanten Fällen. Sondern man muss halt irgendwie so eine Balance finden von, wann habe ich halt genug Informationen gesammelt, dass ich halt eine informierte Entscheidung treffen kann, ohne halt in der Menge der Informationen paralysiert zu sein oder in der Menge der Optionen. Das ist eine Kompetenz, die man fürs Leben braucht und die man an der Linux-Distribution lernen kann.
Cool.
Und dann würde ich sagen, die nächste Folge installiert sich in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr gut. Wir haben jetzt sozusagen den Anteil von Linux auf dem Desktop erheblich gehoben, hoffentlich. Durch diesen
genau.
Podcast.
Dieses Jahr wird das Jahr von Linux auf dem Desktop.
Genau. Dabei lassen wir es. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ich hatte ja mal eine Phase in meinem Leben, wo ich also mehrere Jahre keine eigenen technischen Geräte hatte. Also auch keinen Computer. Und nachdem das dann zu Ende war, habe ich mir tatsächlich einen neuen Computer.
Bedingt. Jetzt nicht.
Gewissermaßen bedingt.
Nicht aufgrund von. Oder sowas.
Ja, ich wollte das immer offen lassen eigentlich. Ich dachte, ich lasse mal Raum für Spekulation.
Na gut. Kannst ja rausschneiden.